Micro Europa.
Sounds.
Moderno.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk hier auf der Wüstenwelle. Am Mikrofon Dorin Schnabel. Bei mir zu Gast ist heute Michelle Margit Weber. Sie hat von 2015 bis 2019 am Institut für Physikalische und Theoretische Chemie der Universität Tübingen auf dem Campus Morgenstelle promoviert. Momentan lebt sie in der Schweiz und sie hat vor kurzem ihren ersten Roman Die Physik des Todes im Self-Publishing herausgebracht. Michelle, schön, dass du da bist.
Schön, dass ich hier sein darf.
Wir sprechen heute zunächst einmal darüber, was Michelle dazu gebracht hat, ein Buch im Self-Publishing zu veröffentlichen, wie ihre eigene Schreibroutine aussieht und ob sie Vorbilder beim Schreiben hat. Zum Abschluss werden wir auch Ausschnitte aus ihrem Werk hören. Wir haben eben schon gehört, dass du hier in Tübingen am Institut für Physikalische und Theoretische Chemie promoviert hast. Auf Instagram habe ich gelesen, dass Deutsch dein schlechtestes Fach in der Schule war und sogar mehrere deiner Lehrer zu dir sagten, du solltest lieber was mit Naturwissenschaften machen. Ja. Was hat dich trotzdem dazu bewegt, ein Buch zu schreiben?
Ja, also für mich sind Deutsch in der Schule und Schreiben immer zwei unterschiedliche Sachen gewesen. Deutsch in der Schule, das war ja Grammatik, Rechtschreibung, ganz viele Regeln und irgendwelche alten Romane von irgendwelchen Schriftstellern wie Goethe oder Schiller, die mit meiner Lebensrealität überhaupt nichts zu tun hatten. Und da musste man dann irgendwas reininterpretieren und oder gucken, was der Autor vor 150 Jahren gewollt hat und so. Und das hat mich irgendwie nie mitgenommen. Aber meine eigenen Geschichten im Kopf, die hatte ich schon immer. Ich schreibe, seit ich ein Teenager bin. Ich habe damals viel Star Trek geguckt und jede Folge, die mir nicht gefallen hat, habe ich umgeschrieben. Und es waren immer 1000 Geschichten in meinem Kopf und die habe ich auch immer schon gerne aufgeschrieben. Und deshalb das Schreiben von Geschichten, das ist eher so ein Geschichtenerzählen. Und der Deutschunterricht, das war mehr so diese Korinthenkackerei, mag ich jetzt mal sagen, der deutschen Sprache. Und das hatte nie viel miteinander zu tun.
Und wie passt da deine Promotionsarbeit mit rein? Hat die dir auch Spaß gemacht zu schreiben oder war das nochmal was völlig anderes für dich?
Ja, also wissenschaftliches Schreiben ist nochmal anders für mich, weil das geht da mehr um die ganzen Fakten, die ich ja aus der Promotion aus dem FF kannte. Und ja, es war mehr dann das zu gliedern und mir zu überlegen, was ist jetzt wichtig für das, was ich da ausdrücken will. Und ich habe mir auch bei jedem Paragraph von der Doktorarbeit dann Stichpunkte gemacht und habe die dann runtergeschrieben. Und ja, es ist kompliziert gewesen, aber es hat auch irgendwie ein bisschen Spaß gemacht. Es hatte so ein bisschen was von Klugscheißen. Einfach mal mein Wissen aufs Papier bringen zu können und das zu schreiben.
Und über welches Thema ging deine Promotionsarbeit?
Also meine Promotionsarbeit ging um Halbleiter-Nanopartikel, um die Elektrochemie davon, speziell um die Spektroelektrochemie. Das bedeutet, ich habe die Interaktion von den Nanopartikeln mit Licht untersucht und speziell herausgefunden, wo die Leitungsbänder von denen sind, also wo die Elektronen leiten. Das ist vor allem wichtig, wenn man die dann später in so Sachen wie Solarzellen oder OLEDs oder so einsetzen will.
Und was bedeutet dieses Thema für unsere Praxis?
Mein Thema war sehr viel Grundlagenforschung. Und wenn man das später in die Praxis anwendet, dann kann man da Materialien mitmachen, die bessere Solarzellen, weniger Energieverbrauch bei Bildschirmen oder so machen. Also das mit der Grundlagenforschung, das ist auch was, das ist mir dann während meiner Doktorarbeit aufgefallen. Mir ist es lieber, wenn ich an was forsche, was ich in einem halben Jahr im Regal im Supermarkt sehe oder wo ich weiß, das ist halt irgendwie draußen auf dem Markt. Das war schon sehr, sehr grundlagenmäßig, was ich da oben an der Morgenstelle gemacht habe. Und ja, deswegen bin ich danach auch wieder in die Industrie gegangen.
Und konntest du die Erkenntnisse aus deiner Promotionsarbeit nicht auch in dein Buch einfließen lassen?
Ja, also was in mein Buch eingeflossen ist, ist vor allem die Sachen, die man so im alltäglichen Leben am Institut gemacht hat. Also vor allem das nicht unbedingt Wissenschaftliche, sondern so das Zwischenmenschliche. Also das Buch könnte ja jetzt von jemand anderem geschrieben worden sein, der noch nie an einem wissenschaftlichen Institut gearbeitet hat, aber der weiß halt nicht, was so die kleinen Probleme sind, vor denen man so steht mit dem Kühlschrank in der Institutsküche oder jetzt mit den Forschungsgeldern, wie die eingeworben werden oder was man da schreiben muss, dass man 3 Publikationen braucht, um seine Doktorarbeit zu schreiben und was da so die Schwierigkeiten dran sind. Und ich denke, dass so diese Sachen, die so um die Forschungsarbeit drumherum sind, die sind eher das, was mich für mein Buch inspiriert hat, als jetzt speziell das Thema von meiner Forschung.
Und was würdest du sagen, war es schwieriger, deine Promotionsarbeit zu schreiben oder dein Buch?
Oh, es war unterschiedlich. Also ich finde, das Buch war einfacher. Aus dem ganz einfachen Grund, weil ich da die Kontrolle drüber hatte. Immer wenn ich den Arsch hochgekriegt habe, konnte ich mich da dran setzen und ein Stück weiterschreiben. Bei der Promotion war ich sehr viel auf andere Leute angewiesen. Da hat ein Gerät nicht funktioniert, da war ein Treiber für ein Gerät nicht da. Da hatte ich nicht die Möglichkeit, die Software zu schreiben, weil ich das nicht wusste, wie das geht. Und dann ein großer Teil war dann auch mehr Elektrotechnik als physikalische Chemie. Und davon habe ich keine Ahnung. Und dann war ich da wieder auf Leute angewiesen. Und es war alles so frustrierend, dass sich das halt einfach so lange gezogen hat, ohne dass ich persönlich da viel dran machen konnte. Und der ganze Frust war eigentlich das größte Hindernis an meiner Doktorarbeit. Und das Buch, naja, da habe ich auch 2 Jahre dran gesessen, aber das war halt, da konnte ich jederzeit was dran machen und das hat mir sehr gut gefallen.
Hättest du da nicht Lust, auch Vollzeitautorin zu werden oder willst du lieber eher was mit deiner Promotionsarbeit dann machen?
Es ist natürlich eine Versuchung, zu versuchen, Vollzeitautor zu werden, weil ich wirklich gerne schreibe. Aber wenn man sich dann mal wirklich den Alltag von Vollzeitautoren anguckt, glaube ich, bin ich besser damit, meinen regulären Job zu machen. Weil gut, da verdiene ich gar nicht so schlecht und habe ein bisschen Freizeit und kann da halt einfach schreiben, was ich will. Wenn du Vollzeitautor bist, dann musst du immer auch dran denken, was deine Leser lesen wollen, was deine Zielgruppe braucht. Dann musst du mindestens 4-5 Bücher im Jahr schreiben. Und wenn ich ein Buch habe, wo ich irgendwie dran hänge, wo ich dann merke, oh, die Geschichte, die ist noch nicht so rund oder das ist noch nicht das, was ich ausdrücken will oder irgendwie funktioniert das nicht, dann kann ich es einfach mal ein halbes Jahr zur Seite legen und als Vollzeitautor müsste ich es halt einfach irgendwie raushauen. Und den Druck beim Schreiben mag ich nicht haben, weil das ist für mich dann nicht mehr wirklich Kunst, das ist dann eher so Massenproduktion. Also es gibt durchaus Autoren, die schaffen es, Massenproduktion von Kunst zu machen, aber das ist sehr, sehr selten und ich denke, ich könnte es nicht.
Also bleibt dann erstmal die Physik des Todes dein erstes und einziges Werk oder können wir da noch auf mehr hoffen?
Da sind auf jeden Fall schon noch mehr Werke in der Mache. Also ich habe die letzten 4 Monate eine Auszeit genommen von meinem Job. Ich bin jetzt gerade wieder auf der Suche nach meinem nächsten Job. Und ich war in Südostasien reisen und dabei hatte ich eine ganze Menge Zeit und auch viele Inspirationen. Und ich bin jetzt in der Überarbeitung von meinem nächsten Buch und das wird wahrscheinlich etwa nächstes Jahr rauskommen.
Und wird es in dem Buch dann auch um Südostasien gehen oder hat das erstmal nichts damit zu tun?
Nee, das hat da eher nichts mit zu tun. Das ist eher die Geschichte, die angefangen hat, als ich die Star Trek-Folgen umgeschrieben habe. Also es geht darum, dass die Menschheit ein außerirdisches Signal auffängt und ein Raumschiff bauen will. Und da gibt es natürlich eine ganze Menge Sachen, die dabei schieflaufen und Menschen sind halt eben noch Menschen und nicht immer so ganz professionell und kompetent. Und ja, das wird die Geschichte.
Dein Erstlingswerk heißt ja Physik des Todes. Warum hast du es eigentlich nicht Chemie des Todes genannt? Hat das etwas damit zu tun, dass es schon einen Thriller von Simon Beckett gibt oder warum?
Der Titel, der kam mir einfach irgendwie in den Kopf und ich dachte, ah, der klingt irgendwie catchy und dann bin ich im Laden vorbeigelaufen und dachte, oh ja, da gab es ja den von Simon Beckett, deswegen war der wahrscheinlich irgendwie so prominent in meinem Kopf, aber dann habe ich gegoogelt, es gibt kein Buch in Deutschland, was wirklich die Physik des Todes heißt. Also von daher ist der Titel ähnlich, aber nicht gleich. Und ich denke, ich darf ihn benutzen.
Und du hast ja in Tübingen studiert und promoviert. Hast du schöne Erlebnisse aus dieser Zeit in Tübingen? Und wenn ja, welche?
Ich habe eine ganze Menge schöne Erlebnisse. Also es ist ja immer so, dass das, was schön ist und was nicht so schön ist. Also schön war hier in Tübingen vor allem die Gemeinschaft mit meinen Kommilitonen und so dieses Zusammen-Weggehen. Wir hatten da ganz prominent donnerstags abends um 5 vor dem ZMBP, dem Zentrum für molekulare Biochemie, die Bier-Happy Hour. Da wurde ab 5 Uhr Bier für 1 Euro verkauft. Und das haben die Biologen organisiert, aber es war irgendwie alles immer voll mit Physikochemikern, zu denen ich auch gehört habe. Und wir haben den Biologen dann das Bier weggetrunken. Und das war sehr lustig. Wir sind dann immer noch weitergezogen in die Innenstadt und waren generell, wir waren eine coole Gruppe und wir haben viel zusammen gemacht. Und das fand ich sehr schön.
Michelle Margit Weber, Alumna der Universität Tübingen und Self-Publisher-Autorin. Und nun Carmen Miranda mit dem absoluten Top-Hit aus dem Jahr 1941, Rebolla Bolla.
Bala, bala, vou mostrar como é que é um batuque rebolado da cabeça até o pé.
É bala, bala, prenhevada no botão. É bala, bala, morena que eu te dou meu coração.
Eu vi um papo em papanem, papadela. E outro papo em papuçado de uma papa de fubá. E o papo ficou a papa, papa amarela. Não papo do papo em papo que papo lá na mapá. Quando eu disse ao papo que o papo em papo, meu papo deu um desmaio porque o papo era papão. E eu fiquei todo num papo no meu estapo. Quando escuto o papagaio, tudo sem papagão. Rebola, bola, eu vou mostrar como é que é. Ai, o batuque rebolado da cabeça até o pé, pé, pé.
Prende a bata no botão, rebola a bola morena que eu te dou meu coração.
E eu não quis mais saber de ver o papo, que dei papo numa pipa, na papa desse papo. E é por isso que os meus olhos logo eu tapo, quando eu vejo o tipo, tipo, papapá e o papavó. E que se cobra o capeta de uma capa, que se atrepe na garupa do capeta capataz. Pra que ninguém possa ver o papo, que você papança, papapança, papapança andando em paz. Rebola a bola, eu vou mostrar como é que é. Ai, batuque rebolado da cabeça até o pé, pé, pé.
Rebola a bola, prende a bata no botão, rebola a bola morena que eu te dou meu coração.
Eu vi um papo em paparém, papadela, outro papo em papuçado de uma papa de fubá. E o papo ficou a papa, papa amarela, no papo do papo em papo, que o papo era na mapá. Quando eu disse ao papo que o papo em papo, meu papo teve um desmaio, porque o papo era papão. E eu fiquei com como um papo no meu estapa, quando escuto o papagaio, ele dizia papagão. E que se cobrou o capeta de uma capa, que se atrepe na garupa do capeta capataz. Pra que ninguém possa ver o papo, fica o papo, passa, 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 andando em paz. E eu não quis chamar saber de ver o papo, que de papo numa pipa, na papa desse papo. E é por isso que os meus olhos logo tapam, quando eu vejo o tipo, tipo, papagaio, papavô.
Carmen Miranda mit Rebolla Bolla hier bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Heute zu Gast ist Michelle Margit Weber. Sie ist promovierte Chemikerin und Self-Publisherin. Eben haben wir über ihren Weg zur Autorin gesprochen. Nun wollen wir etwas über den Schreibprozess ihrer Bücher wissen. Michelle, du bist promovierte Naturwissenschaftlerin. Was mich nun interessiert, gibt es Unterschiede darin, ob man eine Promotionsarbeit schreibt oder ein Fantasybuch?
Definitiv. Es gibt ja beim Schreiben von Romanen auch zwei Typen von Autoren. Also man nennt sie Plotter und Pantser. Die Plotter, die machen sich einen Plan für ihr Buch. Die wissen, was im ersten Kapitel ist, die wissen, was im letzten Kapitel ist. Manche planen das bis zum Paragraphen durch, haben ihre ganzen Plotpoints da drin und dann schreiben sie es einfach nur noch runter. Und dann gibt es die Pantser, das sind Leute, die schreiben halt einfach drauf los. Zum Beispiel Stephen King ist so jemand. Und ich gehe auch eher in die Richtung. Und ich weiß immer grob, was in meinem Buch passiert. Ich weiß, wer die Leute sind. Und dann ist es so ein bisschen wie Impro-Theater spielen im Kopf. Und es fließt einfach irgendwie. Die Charaktere nehmen mich mit an Orte, die nehmen mich mit in ihre Entscheidungen, in ihre Psyche. Und es, manchmal bin ich selbst davon überrascht, welche Wendungen das Buch nimmt. Und das ist deshalb bei mir halt schon anders, als wenn ich jetzt meine Doktorarbeit denke. Da musste ich wirklich Plotter sein, weil da hatte ich ja mein Thema. Ich musste auch dazu eine Story mir überlegen. Also man kann ja nicht einfach in einer Doktorarbeit schreiben Experiment 1, Experiment 2, sondern was mache ich mit der Forschung? Was habe ich mir dabei gedacht? Was ist dabei rausgekommen? Das ist ja auch eigentlich ein Spannungsbogen. Aber den muss man sehr genau planen. Und wie ich eben schon gesagt habe, ich habe mir dann ganz am Anfang schon die Kapitel überlegt. Ich habe mir Stichpunkte gemacht zu jedem Kapitel. Ich habe mir überlegt, zu was ich jetzt eine Grafik mache. Das ist auch noch ein Unterschied. In dem Roman schreibe ich einfach nur Text. In der Doktorarbeit habe ich noch relativ viele Graphen. Einerseits mit Wesswerten, andererseits mit Sachen, die jetzt das bildlich ausdrücken, was ich ansonsten mit 1000 Worten beschreiben müsste. Und ja, genau, so ist das schon anders, jetzt eine wissenschaftliche Arbeit oder ein Sachbuch zu schreiben, als ein Roman, der eine Geschichte erzählt.
Und wenn du selbst davon überrascht bist, wie die Handlung vorangeht, macht es dann einen Unterschied, zu welcher Tageszeit du zum Beispiel schreibst?
Das macht auch einen Unterschied, ja. Also ich schreibe vor allem gerne morgens, weil morgens bin ich sehr kreativ. Ich wach auf, ich mache mir einen Kaffee, ich setze mich hin und dann fließen Ideen auch einfach raus. Und dann habe ich auch noch die Energie, sie alle aufzuschreiben. Ich merke, wenn ich mich dann abends nach der Arbeit hingesetzt habe, wenn ich 8 Stunden lang durch die Firma gerannt bin und irgendwelche Probleme gelöst habe, dann habe ich nicht mehr die nötige Geduld mit Sachen. Und dann setze ich mich hin, dann habe ich vielleicht eine Idee, aber ich bin zu faul, die jetzt wirklich im Detail auszuarbeiten. Und dann wird es eher ein bisschen mehr wie eine Ideensammlung oder wie so ein Exposé, aber nicht wie ein Text, der einen wirklich, der den Leser in die Welt reinzieht. Und deshalb finde ich es besser, wenn ich morgens schreiben kann.
Und sitzt du nur am Schreibtisch, am Computer, wenn du deine Texte schreibst, oder hast du auch einen bestimmten Ort, an dem du gerne schreibst?
Also, wenn ich kann, dann sitze ich irgendwo auf dem Sofa. Großen Teil habe ich auf meinem Sofa in Baden in meiner Wohnung geschrieben. Das ist ein großes Sofa und da ist ein großes Fenster davor und ich gucke raus auf den Park. Aber ich kann eigentlich überall schreiben. Ich schreibe relativ selten an Schreibtischen. Ich schreibe tatsächlich sehr gerne im Sitzen mit meinen Füßen hoch auf dem Sofa und in einer nicht besonders ergonomischen Position und da halt einfach so gechillt und tipp so auf meinem Computer rum. Aber gerade als ich jetzt durch Südostasien gereist bin, in Vietnam zum Beispiel, habe ich mich sehr viel in Cafés gesetzt und habe dann in den Cafés geschrieben.
Und was findest du besser, als so zu Hause dann zu sitzen oder lieber in Cafés?
Ich glaube, zu Hause ist am besten, weil dann habe ich alles um mich rum, was ich brauche. Im Café, gerade wenn ich alleine arbeite, ist immer das Problem, okay, ich muss mal aufs Klo, kann ich meine Sachen alleine lassen und nehme ich die dann mit, dann packe ich sie zusammen, dann packe ich sie wieder aus und das bringt mich dann immer raus. Zu Hause kann ich einfach mal schnell aufspringen, mir irgendwie was holen und mich wieder hinsetzen.
Und schreibst du noch per Hand? Also, oder hast du mal per Hand geschrieben und es hat sich jetzt geändert?
Ich habe ganz früher auch per Hand geschrieben. Jetzt mache ich das eigentlich nur noch, wenn ich irgendwo bin und gerade eine brennend tolle Idee habe, aber mein Computer nirgendwo in der Nähe ist, dann nehme ich mir irgendwelches Papier, das mir in die Hand fällt und schreibe da auch mal was drauf. Aber normalerweise schreibe ich am Computer, weil ich da einfach so viel schneller bin. Mit der Hand schreibenden wird meine Handschrift krakelig. Ich weiß, ich muss es eh wieder abtippen. Und ich kann sogar schneller tippen mittlerweile als sprechen. Ich habe jetzt eine App, da spreche ich das manchmal in mein Handy, wenn mir irgendwie eine Idee kommt. Aber ich habe dann gemerkt, das Tippen, es geht immer noch so viel schneller. Ich kann so schnell schreiben mit 10 Fingern mittlerweile.
Und hast du ein bestimmtes Schreibtool?
Ja, also ich habe sogar zwei. Ich schreibe am liebsten in Scrivener. Das ist ein amerikanisches Schreibprogramm. Da kann man sehr gut planen drin. Da kann man auch seine Kapitel hin und her schieben. Weil dadurch, dass ich einfach erstmal alles wegschreibe und dann mir die Planung überlege, muss ich oft die Position von Kapiteln im Buch ändern. Und das geht damit sehr schnell und einfach. Und dann gibt es noch das Programm Papyrus Autor. Das ist so ähnlich wie Scrivener, halt speziell für den deutschen Markt. Da kann man das auch machen. Ich finde es teilweise von der Benutzeroberfläche ein bisschen unintuitiver. Und das Manual ist auch ein bisschen unintuitiver. Aber es hat ein paar deutliche Vorteile gegenüber Scrivener. Das ist vor allem die Duden-Rechtschreibkorrektur und die Stilanalyse. Die benutze ich dann vor allem später im Schreibprozess. Also Scrivener ist so für die Rohfassung. Und dann geht's in Papyrus rein und da mache ich dann den Feinschliff so mit schöne Sätze formulieren, Wortwiederholungen raus, Adjektive raus, Synonyme suchen, Rechtschreibkorrekturen und sowas.
Du hast ja dein Buch Physik des Todes im Self-Publishing herausgebracht. War das eine bewusste Entscheidung von dir?
Ja, das war eine bewusste Entscheidung. Ich hatte damals ein Fernstudium gemacht, die Romanwerkstatt Science Fiction und Fantasy bei der Hamburger Schule des Schreibens. Und in einem Übungsheft war dann dargelegt, wie funktioniert das mit dem Publizieren. Und dann habe ich das auch mit meiner Mentorin diskutiert und habe hin und her überlegt. Und dann am Ende, als ich alle Fakten auf dem Tisch hatte, war für mich eigentlich klar, dass es keine Alternative für mich zum Self-Publishing gibt. Weil Verlage, da machst du dir eine ganze Menge Arbeit, bereitest das Exposé auf, bereitest eine Leseprobe auf, schickst das dann wohin. Du weißt genau, es werden allerhöchstens 3% der eingesandten Manuskripte genommen. Du versuchst eine Agentur zu kriegen, da kann man auch eine Weile suchen. Und für mich war so dieses, das ist wie so ein Bewerbungsprozess. Also ich merke das gerade schon wieder, wenn ich mich auf Jobs bewerbe. Du steckst eine ganze Menge Arbeit in so eine Bewerbung und dann kommt die Absage. Und es ist halt einfach so frustrierend, so für den Mülleimer zu arbeiten. Und im Endeffekt, was du bei einem Verlag kriegst, ist auch nicht so viel besser als das, was du im Self-Publishing kriegst. Also mittlerweile die Verlage für einen unbekannten Autor machen die keine große Werbung mehr. Und teilweise passt sein Buch dann halt in dem Jahr nicht ins Programm, dann kommt es erst in 2 Jahren raus. Ich habe Bekannte, die haben bei einem kleinen Verlag publiziert, der ist dann pleite gegangen und dann war ihr Werk schon wieder nicht auf dem Markt und dann mussten sie wieder von vorne anfangen. Und im Self-Publishing, ja, da bist du halt eher Unternehmer. Muss ich darüber im Klaren sein, im Self-Publishing muss man selbst erstmal in Vorleistung gehen. Ich habe für mein Lektorat selbst bezahlt, für das Korrektorat selbst bezahlt. Den Buchsatz habe ich jetzt selbst gemacht. Aber das sind alles Sachen, da muss man halt das Geld dazu haben, was ich Gott sei Dank hatte, weil ich promovierte Chemikerin bin und einen guten Job habe. Genau, aber das muss man dann halt erstmal investieren und dann kriegt man aber auch höhere Tantiemen als bei einem Verlag, weil dann nicht noch der Verlag davon leben muss.
Bist du denn im Self-Publishing auch auf gewisse Hürden gestoßen?
Also was halt im Self-Publishing immer ein bisschen tricky ist, ist das Buch in den stationären Buchhandel zu kriegen. Ich versuche jetzt morgen mal so eine Runde hier in Tübingen zu drehen und mal bei verschiedenen Buchhandlungen zu fragen, ob sie es in ihr Sortiment nehmen wollen. Aber ich habe mit vielen Autoren aus dem Deutschen Self-Publisher-Verband gesprochen, wo ich auch Mitglied bin. Und das heißt immer wieder, es in stationären Buchhandel zu kriegen, es ist nicht unmöglich. Viele schaffen es, aber es ist ein bisschen Arbeit. Und das geht mit einem Verlagsbuch halt besser. Und es gibt halt gewisse Leute, die auch noch Vorurteile haben gegenüber Self-Publishern, dass das von der Qualität nicht so stimmt. Aber da sind wir alle dran, das zu ändern. Und es gibt mittlerweile auch viele wirklich namhafte Autoren, die lange bei Verlagen veröffentlicht haben, die jetzt sagen, sie gehen ins Self-Publishing, einfach weil sie dann freier sind, weil sie mehr Kontrolle über geistiges Eigentum haben und weil sie das einfach selbst in die Hand nehmen.
Du lebst ja in der Schweiz. Möchtest du das Buch dann auch in der Schweiz veröffentlichen und dort in den Buchhandel bringen oder erstmal nur in Deutschland?
Ich arbeite auch daran, das in der Schweiz in den Buchhandel zu kriegen. Also online ist es schon verfügbar. Ja, und auf Messen bin ich dieses Jahr auch bei relativ vielen, also vor allem in der Schweiz. Die erste Messe, wo ich jetzt war, war in Deutschland. Ich war auf der Leipziger Buchmesse. Aber jetzt gerade am letzten Wochenende war ich auf der Solocon, also der Solothurner Nerdmesse mit ganz vielen Mangas und Animes und so. Da hatten wir einen Stand vom Verein Schweizer Fantastikautoren. Da bin ich auch sehr aktiv. Und mit denen werde ich dieses Jahr auch noch auf mehr Messen gehen, zum Beispiel die Fantasy Basel im Mai und die Fantastica in St. Gallen im November.
Michelle Margit Weber, Alumna der Universität Tübingen, promovierte Chemikerin und Self-Publisherin. Und nun hören wir Don't Bother mit der Tübinger Garage Rockband Departure, 2023 live im Jugendclub Bricks. Exklusiv für euch hier bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle 96.6.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
The thing. things you do and all the things you say. So watch your mouth, cause you can't really take back all the things you do and things you say. Cause it never ever really goes away. Out like glue, like gum gets stuck on shoes. It's really sticky and it's really quite annoying too. Maybe it's just a little better living in your brain instead of spilling it all out and leaving a permanent stain. Why can't you think before you speak? Oh, why? Cause it never ever really goes away. All the things you do and all the things you say. So watch your mouth, cause you can't really take back all the things you do and things you say. Cause it never ever really goes away.
Hört immer noch Radio Mikro Europa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Bei mir zu Gast im Studio ist Michelle Margit Weber, Alumna der Universität Tübingen und Fantasy-Buchautorin. Und nun, die Spannung steigt, nun soll es konkret um dein Buch gehen, Die Physik des Todes. Erzähl uns doch kurz, um was es darin geht.
Also in meinem Buch geht es um eine Physikstudentin, die zum Vampir wird, kurz gesagt. Und Physik ist halt was sehr Naturwissenschaftliches, was sehr Gradliniges und du kannst Dinge beweisen oder halt eben auch nicht und dann existieren sie halt auch nicht. Und Magie ist sowas, naja, ein normaler Physiker glaubt ja nicht an Magie. Also ich kenne eigentlich keinen, der das tut, aber wenn Magie dann tatsächlich da ist, wie in dem Fall, wo meine Physikstudentin zum Vampir wird, dann ist das eine Tatsache, die man beweisen kann. Und sie muss halt einfach den Beweisen aus ihren Experimenten glauben, auch wenn die sagen, du bist jetzt ein Vampir. Und das ist so die Ausgangslage. Und die Sonja, so heißt meine Studentin, die muss halt jetzt rausfinden, wie das so alles funktioniert mit der Magie. Und auch, wie sie als Vampir auf dem naturwissenschaftlichen Campus oben auf der Morgenstelle nicht auffällt, weil sie genau weiß, die anderen Physiker werden ihr nicht glauben, wenn sie sagt, okay, ich brauche jetzt Blut, weil ich bin ein Vampir.
Warum hast du dich denn bewusst für Vampire entschieden?
Weil ich Vampire cool finde. Also es ist so, während meiner Doktorarbeit habe ich relativ viel mein Gehirn benutzt tagsüber und dann musste ich es abends irgendwie ausschalten und dann habe ich das hauptsächlich gemacht, indem ich Netflix aufgemacht habe und mir alle möglichen Vampir-Serien reingezogen habe, die es so gibt. Also ich habe mit Buffy angefangen, dann habe ich die Vampire Diaries geguckt, dann habe ich What We Do in the Shadows geguckt, dann habe ich True Blood geguckt und ja, es war halt irgendwie so das Gefühl von diesen 4 Jahren für mich, so die krasse Naturwissenschaften tagüber und abends dann eine seichte Vampir-Serie.
In deiner Aufzählung habe ich jetzt nicht Twilight gehört, also wird es wahrscheinlich auch nicht so sein, dass deine Vampire glitzern in deinem Buch?
Nee, die glitzern nicht und es kommt auch keine Liebesgeschichte vor. Da habe ich schon viele positive Rückmeldungen drüber gekriegt, vor allem jetzt auf der Leipziger Buchmesse. So, oh, ein Vampirbuch ohne Liebesgeschichte. Nein, es kommt keine Liebesgeschichte vor.
Und wärst du selbst gern eine Vampirin?
Ja, sehr gerne. Weil ich habe so viele Interessen, ich will so viele Sachen machen und ein Leben reicht nicht aus für alle Sachen, die ich noch machen und lernen und mich da reinknien will. Und deswegen hätte ich gerne ein bisschen mehr Zeit als die 80, 90 Jahre, die ich hier habe. Deswegen wäre es schon ziemlich cool, ein Vampir zu sein.
Du hast ja gerade gesagt, dass in deinem Buch keine Liebe drin vorkommt. Aber kommt vielleicht Knoblauch oder Rosenholz in diesem Buch drin vor?
Knoblauch kommt drin vor, ja. Die Sonja hat ein Problem damit, weil sie sehr gerne Döner isst und das jetzt nicht mehr machen kann. Weihwasser kommt drin vor. Weihwasser ist das, was Vampire schon stark angreift, ja.
Und was hat dich jetzt genau daran fasziniert, ein Buch zu schreiben, das in Tübingen spielt?
Also ich finde, Tübingen hat halt einfach einen sehr schönen Charakter als Stadt. Es ist so sehr pittoresk und dieses studentische Milieu hat mich auch sehr fasziniert und auch inspiriert für das Buch. Und ich fand das schön, das so einem Vampir gegenüberzustellen, der halt einfach so blutrünstig ist. Und auf der einen Seite halt so diese Weltverbesserer, die man halt jetzt hier in Tübingen hat, und auf der anderen Seite jemanden, der Leute umbringt. Ich fand das eine coole Mischung.
Und musstest du nochmal auf Recherchereise hier nach Tübingen oder hast du alles doch aus deiner Studentenzeit aus dem Kopf geschrieben?
Ich habe es größtenteils aus dem Kopf geschrieben, aber ich habe eine Freundin hier in der Nähe, die Anne Moorholz. Und die hat mir sehr geholfen. Es war eine von meinen ersten Testleserinnen. Und die hat dann mich darauf hingewiesen, dass die Kneipe anders heißt oder dass die woanders liegt oder dass der Bus da nicht langfahren kann, weil da eine Einbahnstraße ist und so Sachen. Und als ich das Buch fast fertig hatte, sind wir dann nochmal zusammen hier hingegangen, sind die ganzen Schauplätze abgelaufen.
Und welche Bücher liest du selbst gerne?
Oh, ich lese relativ quer durcheinander. Ich hatte mal eine Phase, da habe ich sehr viel japanische Bücher gelesen, also von Banana Yoshimoto, auch mal von Haruki Murakami. Und ich hatte auch mal eine Phase, da habe ich ganz viel so viktorianisches England gelesen, so Charles Dickens und Jane Austen und so. Ich weiß nicht, das ist bei mir, springt auch so nach Interessenlage, mal ein Jahr so, mal ein Jahr so. Was ich auch mal eine große Phase hatte, war T.C. Boyle. Ich liebe T.C. Boyle. Ich finde ihn einfach genial.
Und gibt es denn noch andere Genres, die du gerne schreiben würdest?
Ja, also neben dem Urban Fantasy, wie gesagt, mein zweites Buch wird eine Space Opera, also eine Science Fiction. Zwischendurch habe ich immer mal irgendwie Lust, mal einen richtigen Liebesroman zu schreiben, weil ich finde, Liebesromane habe ich so ein bisschen so eine Hassliebe mit, weil ich lese sie ganz gerne mal einfach, um so ein cozy Buch zu haben. Aber dann regen mich die Geschichten maßlos auf, weil da irgendwelche Tropes drin sind, die mich total nicht mitnehmen. Und dann habe ich immer so den Ehrgeiz, mal einen schönen Liebesroman zu schreiben. Aber ich mag meinen beiden fantastischen Genres doch erstmal treu bleiben.
Und hattest du während dem Schreiben von Physik des Todes auch eine Schreibblockade gehabt?
Ja, also Schreibblockaden habe ich immer mal wieder und dann gehen sie auch wieder. Ich hatte mal einen ganzen Sommer nichts geschrieben, weil einfach schönes Wetter war und ich lieber draußen im Zürichsee gelegen habe. Das ist halt das Schöne, wenn ich keine Vollzeitautorin bin, dann kann ich halt sagen, okay, ist nur ein Hobby, ich gehe jetzt eine Runde Fahrrad fahren und dann schreibe ich in 3 Wochen weiter.
Und welches Buch, das schon veröffentlicht worden ist, hättest du gerne selbst geschrieben?
Da denke ich vor allem an T.C. Boyle, sowas wie Grün ist die Hoffnung. Das finde ich ein sehr, sehr cooles Buch, oder Drop City.
Sagt Michelle Margit Weber, nach Glück de Beluche und John, Paul, George and Ringo live at the BBC 1963 hören wir einen Ausschnitt aus dem Buch Die Physik des Todes. Es wird spannend, bleibt also dran.
Well, you call me your baby. The way that you hurt me, I just don't understand. Well, you say that you need me like an ocean needs sand, but the way you deceive me, I just don't understand. Just don't. don't understand.
You
hört immer noch Radio Mikro Europa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle 96.6. Bei mir zu Gast im Studio ist immer noch Michelle Margit Weber, Alumna der Universität Tübingen. Und nun liest Michelle eine Stelle aus ihrem Erstlingswerk Die Physik des Todes vor.
Ja, und zwar geht es darum, dass die Sonja ist ja jetzt ein Vampir und braucht Blut zum Überleben, aber jetzt Menschen zu töten ist nicht unbedingt was, was sie gerne macht, und deswegen versucht sie anders an ihr Blut zu kommen. Und ihre Idee ist, zu einer Metzgerei zu gehen und das da zu kaufen. Aber dabei hat sie auch ein paar Schwierigkeiten. Die Sonja wohnt in Tübingen-Hirschau und sie wohnt da in einer WG mit ihrer Mitbewohnerin Priti und muss mit dem Bus, mit der Linie 18, nach Tübingen reinfahren. Die Szene spielt morgens irgendwann und sie geht auf dem Weg zum Bus noch bei der Metzgerei vorbei. Ich muss den Bus gleich kriegen. Könnte ich bitte schnell hier einkaufen? Die Verkäuferin deutet mit einer einladenden Geste in den Verkaufsraum. Ich setze einen Fuß in den Laden und atme tief ein. Früher fand ich den Gestank von Metzgereien unerträglich. Dieser miefige, süßliche Leichengeruch. Dieser schmierige Gestank nach klipprigem tierischem Fett. Die ersten 2 Jahre hier in Tübingen war ich Veganerin, wie Merle. Merle ist ihre Ex-Mitbewohnerin. Doch inzwischen esse ich wieder Fleisch. Ich kaufe es nur nicht in einer Metzgerei. Ich esse es einfach, wenn es irgendwo fertig zubereitetes Essen gibt, wie Pizza oder Döner. Doch alles das ist heute anders. Mit dem ersten Luftzug in meiner Nase beginnen meine Zähne zu wachsen. Scheiße. Daran habe ich nicht gedacht. Mir hätte klar sein sollen, dass auch tierisches Blut meine Zähne zum Wachsen bringen würde. Warum eigentlich nicht, ist doch offensichtlich. Mein Blick schweift gierig über die Auslage mit den fertig marinierten Grillsteaks und den Wurstwaren. Ich merke, wie mein Atem schneller geht und meine Hände kribbelig werden. Gott, Sonja, du hast gerade die letzte Nacht überlebt. Mach jetzt bitte nicht tagsüber einen Fehler. Bitte, was hätten Sie denn gerne? Ein Stück Blutwurst, bitte, bekomme ich heraus und grinse dämlich. Die Verkäuferin hält das Messer auf die Wurst, um mir anzudeuten, wie viel sie davon abschneiden will. Die ganze Wurst. Oh, ich bemerke, wie sie kurz zögert. Doch dann wickelt sie die Wurst routiniert in Papier und wiegt sie ab. Sonst noch etwas? Ja. Könnte ich bitte ein bisschen Blut haben? Jetzt starren mich beide Verkäuferinnen an. Selbstverständlich. Die Verkäuferin, die mich die ganze Zeit schon bedient hat, findet zuerst ihre Sprache wieder. Die andere geht einen Schritt rückwärts. Welches Blut hätten Sie denn gerne? Oh, was haben Sie denn im Angebot? Sie dreht sich zu ihrer Kollegin um. Rind. Wir haben Rinderblut im Angebot. Wie viel hätten Sie denn gern? Ich fühle mich mega gut vorbereitet, denn genau diese Frage habe ich gestern Abend gegoogelt. Ein Mensch hat ungefähr 8 Liter Blut. Das heißt, wenn Micha ungefähr 75 Kilo gewogen hat, dann waren da 6 Liter Blut drin, näherungsweise. Wir sind hier bei keiner exakten Wissenschaft. Aber diese 6 Liter haben dazu geführt, dass ich mich einen ganzen Tag lang gut beherrschen konnte, produktiv war und weder Hunger noch Durst hatte. Selbst jetzt habe ich keinen großen Durst. Also brauche ich wohl so ungefähr 4 Liter Blut am Tag. Ich habe noch keine Erfahrungswerte dazu, ob Tierblut vielleicht schwächer wirkt als Menschenblut und ich davon entsprechend mehr brauche. In ein paar Wochen werde ich dazu vielleicht den Umrechnungsfaktor gefunden haben. Ich nehme 4 Liter Blut. Ich grinse wieder. Die Verkäuferin sieht mich ein wenig verwundert an, verschwindet dann aber ganz routiniert im Hinterraum und kommt mit 4 1-Liter Plastikflaschen voll Blut zurück. Scheiße. Vielleicht hätte ich auch das Volumen davon berechnen und es mit dem Volumen meiner Umhängetasche vergleichen sollen. Brauche sie Ersäckle? Fragt die Frau, als sie sieht, wie ich die Flaschen anstarre. Ich schlucke. Ja, bitte. Sie sieht etwas besorgt aus, als sie mir die beiden kräftigen Einkaufstaschen über den Tresen reicht. Warten Sie, ich mache Ihnen die Tür auf. Geht das so? Ich nicke ihr freundlich zu, ziehe die Kapuze meines Ponchos tief ins Gesicht und versuche so zu tun, als ob die Taschen wirklich ein kleines bisschen schwer sind. Sie fühlen sich an, als seien sie mit Styroporkügelchen gefüllt. Vielen Dank, auf Wiedersehen, sage ich höflich. Draußen weht mir die abgasbeladene Luft der Straße entgegen und meine Zähne schrumpfen rapide. Als ich mit meinen 4 Litern Blut auf der Straße stehe und merke, wie unpraktisch sie zu transportieren sind, treffe ich die Entscheidung, den nächsten Bus um 7.52 Uhr zu nehmen und die Hälfte des Blutes vorher im WG-Schrank einzulagern. Menschen nehmen schließlich auch nicht ihr Abendessen mit auf die Arbeit, sondern essen es zu Hause. So, die zweite Szene spielt chronologisch gesehen vor der ersten Szene, die ich gerade gelesen habe. Und zwar ist das der Moment, in dem Sonja zum Vampir wird. Die Sonja ist an einem Freitagabend auf einer Party bei einer Tübinger Verbindung und trifft da eine Frau, die sie sehr faszinierend findet. Und sie ist ziemlich betrunken, sie sind alle ziemlich betrunken und am späteren Ende des Abends spielt diese Szene. Danach wird meine Erinnerung löchriger. Pretty tanzt auf dem Bierpongtisch. Adi tanzt hinter ihr. Er hat sein T-Shirt ausgezogen und zeigt seinen Waschbrettbauch herum. Mein Blick folgt den Muskelsträngen nach unten, wo sie sich im Bund seiner Hose verlieren. Im nächsten Augenblick sind Agnes und ich auch auf dem Tisch. Agnes schwingt ihre roten Locken hin und her und singt zur Musik mit. Ich habe Pretty meinen Arm um den Hals gelegt und singe auch. Laut und ziemlich gut. Irgendeine geheime Macht scheint mich jeden Ton genau treffen zu lassen. Dann bin ich in der Küche. Adi holt Sprühsahne aus dem Kühlschrank. Micha streitet sich draußen auf dem Flur mit irgendjemandem über irgendwas. Ich höre aggressive Rufe, verstehe aber nichts. Jemand packt ihn am Arm und zieht ihn Richtung Tür. Es gibt ein Handgemenge, noch mehr Geschrei und schließlich ist er weg. In meiner Hand hat sich gerade ein weiterer Negroni materialisiert. Irgendwie bin ich auf der Terrasse gelandet. Agnes und ich sitzen auf der Couch. Martin und die anderen sind weg. Ich habe keine Ahnung wohin und das ist mir auch egal. Sie erzählt mir irgendwas, was unglaublichen Tiefgang hat. Aber ich erinnere mich bis heute nicht mehr daran. Ihr Gesicht ist so überirdisch schön, dass ich es kaum aushalte. Ich weiß nicht mehr, ob ich sie geküsst habe. Schließlich bin ich auf der Straße. Agnes läuft vielleicht 10 Meter vor mir. Plötzlich tauchen Scheinwerfer auf, gleißend hell in der stockfinsteren Nacht. Sie sind nah, nehmen alles ein. Alles ist Licht und Dunkel zugleich. Ich höre ein scharfes Geräusch, sehe Zähne, Bellen, ein Hund, übel riechender Hundeatem. Es ist, als ob ich schwebe, dann wird mir kalt. Ich rolle mich zur Seite und sehe Kopfsteinpflaster. Es dauert eine gefühlte Ewigkeit, bis ich mich orientiert habe. Alles um mich herum ist furchtbar laut. Schnarchen, von überall her. Ein Auto rast auf mich zu, ich schrecke auf, versuche auf die Beine zu kommen, um dem Auto auszuweichen, falle wieder hin. Dabei muss ich meinen Kopf angeschlagen haben. Der Schlag dröhnt so laut in meinem Schädel, dass ich denke, ich wäre gegen eine Kirchenglocke gestoßen. Das Auto ist weg. Dann kommt der Gestank. Nach abgestandenem Bier und Kotze und Hundescheiße und Schweiß. Menschen, widerlich. Ich setze mich auf, aber mir ist so schwindelig, dass ich wieder auf den Gehweg sinke. Immerhin habe ich eine vage Idee, wo ich bin. Ich liege mitten in der Neckargasse. Das Auto muss unten auf der Mühlstraße vorbeigefahren sein. Komisch, dass es so nah geklungen hat. Bestimmt ein Arschloch, das nachts durch die Fußgängerzone fährt. Ich rapple mich auf und wanke durch die enge Altstadtgasse in Richtung meiner Wohnung, wo ich in mein Bett kriechen und mir ein Kissen über meine schmerzenden Ohren ziehen kann. Wo ist Agnes? Um mich herum ist niemand, außer ein paar Ratten. Ich habe das Gefühl, sie riechen zu können. Als ich zur Bushaltestelle gestolpert bin, sehe ich, dass der nächste Bus in 2 Stunden fährt. Das Display meines Handys verbrennt meine Netzhaut. Ich wanke die Treppe hinunter auf die Neckarinsel. Hier riecht es nach Cannabis. Auf der Mauer sitzt niemand mehr. Ich erinnere mich nicht mehr, wie ich die 2 Kilometer nach Hirschau gelaufen bin. Der nächste Morgen. Meine Hand liegt auf der Bettdecke und fühlt sich an, als ob sie brennt. Mit einem Mal bin ich hellwach und sitze aufrecht im Bett. The fuck? Ich sehe mir die Hand genauer an. Dicke Brandblasen haben sich auf der Haut gebildet. Langsam dringt die Realität zu mir durch. Der Lärm kommt in Wellen wie eine stürmische See. Ich kann meine eigenen Gedanken nicht hören, so laut ist es. Es riecht miefig, als ob ich 2 Monate lang nicht mehr gelüftet wurde. Dabei steht das Fenster sperrangelweit offen. Die gleichende Sonne verbrennt die Bücher auf meinem Schreibtisch und die Kleiderstapel auf meinem Boden. Ich komme mir vor, als ob ich durch mein Fenster in die lebensfeindliche Wüstenwelt von Arrakis sehe. Mein Blick fällt auf meine Hand. Vielleicht habe ich ein bisschen überreagiert. Die Brandblase ist gar nicht so schlimm. Wahrscheinlich habe ich mir nur gestern am See einen Sonnenbrand geholt, weil ich zu faul war, mich einzucremen. Die Welle des Lärms ebbt langsam ab und ich verstehe einzelne Laute. Da war irgendeine Kampfszene. Leute schrien, beschimpften sich wüst auf Englisch, dann ein Schmatzen und Ruhe. Wie kann Pretty nur heute den Fernseher auf volle Lautstärke hochdrehen? Hast du überhaupt keinen Kater? Die Gardinen sind nicht geschlossen. Das habe ich gestern Abend wohl nicht mehr hinbekommen. Immerhin habe ich es irgendwie geschafft, meine Schuhe auszuziehen und vorhin säuberlich neben mein Bett zu stellen. Mir fehlt jede Erinnerung daran, was ich getan habe.
Michelle Margit Weber mit einem Ausschnitt aus ihrem Buch Die Physik des Todes.
1, 2, 3. If you close the door, the night can last forever. Leave the sun shine out and say hello to never. All the people are dancing, they're having such fun. I wish it could happen to me. But if you close the door, I'll never have to see the day again. If you close the door, the night could last forever. Leave the wine glass out and drink a toast to never. Oh, someday I know someone will look into my eyes and say hello. Very special one. But if we close the door, I'll never have to see the day again. Dark body bars, shiny Cadillac cars, and the people on subways and trains looking gray in the rain as the standards are raised. Oh, well, people look well in the dark. If we close the door, the night can last forever. Leave a wine glass out and say hello to never. All the people are dancing and they're having such fun. I wish it could happen to me. But if you close the door, I'll never have to see the day again. I'll never have to see the day again. Once more, I'll never have to see the day again.
Damit sind wir am Ende unserer heutigen Radio Mikro Europa Sendung angelangt. Michelle Margit Weber, vielen Dank für deinen Besuch beim Campusfunk.
Sehr schön, dass ich hier sein durfte. Ich hatte sehr viel Spaß.
An den Reglern saß heute Valentin Sturm. Redaktion Ulrich Hägele. Die Physik des Todes von Michelle Margit Weber ist im Self-Publishing erschienen und im Buchhandel für 16,99 zu haben. All unsere Sendungen zum Nachhören findet ihr in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger UB. Weitere Infos gibt's auf unserer Homepage unter mikro-europa.de. Vom Mikrofon verabschiedet sich Dorin Schnabel. Macht's gut, viel Freude beim Versinken in den fantastischen Welten und bis bald!